Das Thema heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist: Gibt es einen persönlichen Gott? Und ich möchte es einrahmen, damit Sie wissen, über was ich gesprochen habe, morgen früh, möchte es einrahmen mit einem Wort. Ich finde es schrecklich, wenn die Leute zurückkommen von einem Vortrag und man fragt sie: Was haben Sie denn gehört, was hat er gesagt? Oh, Sie sagen, es war wunderbar. Oder, beziehungsweise war sehr schlecht, je nachdem. Dann fragt man aber: Über was sprach er? Nun, das möchte ich nicht haben. Ich gebe Ihnen deshalb dieses Wort, um es einzurahmen. Hören Sie genau zu. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Nun, wenn die Person Jesu Christi eine Person war, und wenn diese Person das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, dann, soweit meine Logik reicht, ist der unsichtbare Gott eine Person. So würde ich argumentieren. Wenn eine Person, ein Mensch auf Erden, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, dann muss der unsichtbare Gott eine Person oder, wenn Sie wollen, eine Superperson sein. Eine Überperson, wie Sie wollen. Nun, ich anfange mit diesem Thema. Ich muss hier etwas strapazieren heute Abend. Wollen wir um Weisheit bitten für mich, dass ich das richtig tue? Wir beten zusammen. Bitte dich, Herr Jesus, der du den Verstand nicht nur erschaffen hast, du kannst auch den Verstand bei mir und bei uns allen öffnen. Du hast es auch getan bei den Jüngern damals. Öffne du uns den Verstand, dass wir dich verstehen. Die Frage nach einem persönlichen Gott. Der Glaube an Gott kann erstens persönlich sein oder unpersönlich. Es gibt sehr viele liebe Menschen, die sagen: Ja, zu glauben an einen persönlichen Gott ist zu anthropomorph, es ist zu menschlich. Und das kann ich nicht. Es ist zu kleinbürgerlich, kleinkariert, wenn Sie wollen. Das kann ich nicht. Darf ich Ihnen aber sagen, dass wenn Sie an einen unpersönlichen Gott glauben, dann können Sie sehr leicht in den Nihilismus hineinkommen. Also, dass man an nichts glaubt. Gar nichts. Lasst uns zuerst mal angucken, ich werde Ihnen das gleich sagen, warum. Lasst uns zuerst angucken, was für eine Art, was für eine Auswahl es gibt, ein Glauben an einen persönlichen Gott. Es gibt den Theismus, und da glaubt man an einen persönlichen Gott, der die Welt erschaffen hat und der die Welt jetzt erhält, also der eingreift. Wie die Alten gesagt haben, man glaubt an den lebendigen Gott. Wie die Pfarrer das sagen auf der Kanzel. Ich kann es leider nicht so gut sagen, aber so in dem Stil. Wenn man ein Deist ist, nun Theist mit TH wie Theodor, das ist der Glaube, wie die Leute in der Kirche das glauben, nicht wahr? Ein Deist, De wie Dora, ist ein Mensch, der glaubt, dass Gott schon persönlich ist, dass die Welt gemacht hat und Sie glauben an diese religionsphilosophische Anschauung aus Vernunft und Überlegungsgründen. Aber Sie glauben, dass dieser Gott, die Deisten, wie Dora, die glauben, dass er nicht mehr eingreift in das Weltgeschehen. Nun, es gibt eine ganz große Menge von Deisten wie Dora unter uns, nicht wahr? Ja, ja, schon, muss ein Gott gegeben haben, aber heute habe ich ihm nicht gedient, er greift nicht ein. Also dass der Unterschied zwischen einem T ist, wie Theodor, und einem D ist. Nun, Sie können sich selbst kategorisieren, nicht wahr? Wir schubladisieren, wenn Sie wollen. Einige von Ihnen sind von der Behörde, nicht wahr? Und Sie wissen, was schubladisieren heißt. Also, entschuldigen Sie, das war nicht irgendeine böse Bemerkung. Das war einfach eine rein fachliche Bemerkung, was da gemacht wird. Ich bin ab und zu böse, das muss ich Ihnen bekennen. Aber das war wirklich nicht böse gemeint. Nun, das ist das Erste. Zwischen den Deisten, D wie Dora, und den Theisten, T wie Theodor. Es gibt auch die dritte Art, die ich schon erwähnt habe, und das sind die Pantheisten. Und das sind die Leute, die glauben, dass sie Gott finden in dem Sonnenaufgang. Sie gehen auf die Berge und sie sehen Gott in der Schöpfung. Ich tue es auch, gewissermaßen, denn ich freue mich über die Schöpfung, und zwar sehr. Aber diese Leute sagen, die Pantheisten, die sagen, ja, ich glaube an einen Gott, aber dieser Gott ist die Natur. Er ist in der Natur und ist ein Teil der Natur und die Natur ist Gott. Nun, ich sagte Ihnen, dass wenn man das tut, läuft man stark die Gefahr, Nihilist zu werden, dass man an gar nichts glaubt. Denn gucken Sie mal, wenn Gott die Natur ist, überall in der Natur vertreten ist und ich ihn nur in der Natur erfahre, gibt es sehr viel Böses in der Natur. Überlegen Sie die armen Leute, die an Lungenkrebs sterben. Nun, der Krebs liegt wahrscheinlich in dem genetischen Code und wird ausgelöst durch Tabakrauch und andere toxische Substanzen. Aber es ist schrecklich, wenn man bedenkt, wie qualvoll ein Mensch sterben kann. Denken Sie an den Malaria-Schmarotzer. Wenn Sie ein bisschen von der Biologie kennen und wissen, wie das abgestimmt ist, um den Wirtsorganismus qualvoll zu Tode zu richten, den Menschen, dann sagt man, also es ist sehr viel böse Natur. Gucken Sie mal, die meisten Menschen heute, in den letzten 40 Jahren, sind nicht an natürlichen Erkrankungen gestorben. Die sind an der Bosheit ihrer Mitmenschen gestorben. Nun, wenn Gott die Mitmenschen gemacht hat, warum hat uns Gott bös gemacht? Solzhenitsyn sagt es, jeder zweite Russe in der heutigen Generation fehlt. Sie sind in Sibirien, in Archipel Gulag umgekommen. Und Russland ist nicht das einzige Land mit Konzentrationslagern. Die andere Seite, die rechte Seite, der Faschismus hat das Gleiche getan. Warum ist der Mensch so böse? Warum hat Gott ihn so böse gemacht? Nun, wenn Sie Fragen dieser Art haben, ich zeigte vor einigen Tagen meinem Garagisten ein kleines Buch von mir, Warum lässt Gott es zu? Und ich war erstaunt, ich dachte, dass ich über diese Dinge überhaupt nicht nachdachte. Aber er sagte, was, Herr Professor? Das ist gerade, was ich gesucht habe. Geben Sie es mir, kann ich es haben? Ich habe es ihm geschenkt. Und der gute Mann, obwohl er Garagist ist und ein Mann mit beiden Füßen auf dem Boden, und ich meine, ein sehr tüchtiger Garagist, der sagte, ich kann nicht verstehen, dass Gott so viel Böses in diese seine Welt gemacht hat. Ich will fromm sein, aber ich kann es nicht. Denn wenn Gott ein Teufel ist, dann hör alles auf. Das war seine Bemerkung. Also, wenn Sie Pantheist sind und glauben, dass Sie Gott in dem schönen Sonnenaufgang finden können, dann müssen Sie Gott auch in der Tatsache finden, dass der Blitz 20 Leute auf einmal totschlägt. Ich meine, das Gute ist so vermischt mit dem Bösen. Seien Sie sehr vorsichtig mit dem Pantheismus. Über den Atheismus, der eine Religion ist, für sich kann ich heute Abend nicht reden. Wenn Sie darüber lesen wollen, warum ich es für unmöglich halte, dass ein Mathematiker oder ein Naturwissenschaftler Atheist sein kann, warum man kein marxistischer Atheist sein kann, dann lesen Sie das nach in dem Buch Die Demission des wissenschaftlichen Materialismus. Nun, lasst uns das lesen lassen, ich kann nicht darauf eingehen heute Abend. Der Unterschied zwischen Pantheismus und Theismus liegt also in dem Wesen einer Person. Der Theist glaubt, dass Gott eine Person ist, die handelt. Der Pantheist glaubt an einen unpersönlichen Gott. Da müssen wir uns also fragen, was ist eine Person? Da haben wir uns wirklich die Frage gestellt. Viele sagen, ja, eine Person ist intelligent. Sicher ist eine Person intelligent, aber das ist nicht genug, denn was ist Intelligenz? Wenn man sagt, dass Intelligenz die Fähigkeit ist, von vergangener Erfahrung zu profitieren, dann sind wir alle ziemlich dumm, nicht wahr? Ich habe meinen Kindern das gesagt, ja, sie sagen, es ist deine Erfahrung, nicht wahr, und nicht unsere Erfahrung. Ja, aber die Fähigkeit zu profitieren von der Vergangenheit, von der vergangenen Erfahrung, ist wirklich ein Beweis für Intelligenz. Aber wenn man sagt, Intelligenz und Fähigkeit zu profitieren, das setzt noch etwas voraus. Sehen Sie, wie kompliziert es wird. Wenn Sie zu viel gegessen haben, jetzt werden Sie es bald merken, nicht wahr? Sehen Sie, das bringt noch eine Komplikation mit sich. Die Fähigkeit zu profitieren von vergangener Erfahrung, Intelligenz, setzt Gedächtnis voraus. Sehen Sie, wie kompliziert es wird. Gedächtnis. Und wenn man alt wird wie ich, nicht wahr, da hat man Gedächtnisschwund. Also da muss automatisch die Intelligenz sinken. Also da kommt man wirklich in große Schwierigkeiten. Nun ist es wirklich wahr, zu sagen, dass das Hauptmerkmal einer Persönlichkeit Intelligenz ist? Ich würde sagen, entschieden nein. Ich kenne sehr viele sehr nette Persönlichkeiten, nur Sie dürfen nicht denken, dass ich hier richte, das möchte ich nicht. Die aber nicht sehr, sehr hochbegabt sind in dem Computer hier oben, aber die sind sehr nette Persönlichkeiten und aufgrund ihrer Intelligenz würde ich ihrer Persönlichkeit nicht anzweifeln. Hören Sie mal zu, überlegen wir diesen Punkt. Man kann einen Computer, also reine, Herr Staub, Elektronik, man kann den Computer so programmieren, dass es Schach mit mir spielt. Nun, ich habe, als ich jung war, Schach gespielt und seit der Zeit nicht mehr. Ich bin nicht sehr gut, meine Kinder sind viel besser. Man könnte einen Computer so programmieren, dass er von meinen Fehlern beim Schachspiel lernt und mich jedes Mal schlägt. Nun, wenn dieser Computer imstande ist, so zu profitieren, dann ist der Computer natürlich intelligent. Und man kann sich mit einem solchen Computer unterhalten. Sehr interessant. Aber würde man sagen, dass ein solcher Computer eine Persönlichkeit ist? Nun, ist ein solcher Computer eine Persönlichkeit? Die Antwort ist nein. Intelligenz ist da, aber nicht gekoppelt mit Persönlichkeit. Und wir sind, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war sehr vorsichtig, was ich sage, wir sind Persönlichkeiten gekoppelt mit Intelligenz. Nun, Intelligenz, Herr Staub, kann man vertragen. Das ist eine Sache von Elektronik, das kann man tun, mit einem Programm. Aber eine Persönlichkeit kann man nicht verdrahten. Culbertson hat in Amerika lange, lange Zeit versucht, 20, 30 Jahre, eine Maschine so zu verdrahten, dass sie eine Persönlichkeit wurde. Und sie ist ihm nicht geglückt. Konnte man nicht. Eine Persönlichkeit hängt zusammen mit Intelligenz, ist aber nicht Intelligenz allein. Eine Persönlichkeit ist ein souveräner Wille. Und einen Willen kann man sehr schlecht verdrahten. Nun, es ist ganz klar, dass verschiedene Tiere, höhere Tiere, Willen haben, intelligent sind und Persönlichkeiten sind. Nehmen Sie unsere Freunde, viele sagen unsere Neffen oder, nee, Neffen wäre falsch, Vetter, die Affen, nicht wahr, die Schimpansen. Und nehmen wir bestimmte Vögel, nehmen wir auch die Delfine und auch Hunde. Die sind ganz bestimmt intelligent, da besteht gar kein Zweifel. Und ich glaube, dass sie Persönlichkeit besitzen. Denn sie haben einen ganz ausgeprägten Willen. Und wissen Sie, Sie werden mir jetzt zustimmen, Persönlichkeit ist sehr oft gekoppelt mit Humor. Ich habe nie gesehen, dass irgendein intelligenter Computer Humor hätte. Aber ein Mensch hat Humor. Und da finden Sie einen großen Unterschied. Nun, Affen und Tiere haben auch Humor. Ich weiß, als ich vor einigen Jahren durch einen zoologischen Garten ging, und das war in den Tagen, als die Menschen einen anderen Geschmack hatten als heute. Heute ist so viel Atavismus unter den Menschen, ich muss sehr vorsichtig sein, denn ich bin der Mann hier, aber die meinen, dass Blue Jeans schön seien, nicht wahr? Nun, damals haben die Menschen gemeint, dass Sommerkleider schön seien. Und sie gingen durch den zoologischen Garten, direkt vor dem Schimpansenkäfig. Und die Schimpansen waren alle in einer Ecke und sie haben sich miteinander unterhalten. Sie wissen, wie Schimpansen das tun. Nun, der Wärter hat gerade den Käfig ausgespritzt und überall lagen Pfützen herum. Und draußen waren auch Pfützen von dem überfließenden Wasser und es hat ein Gewitter gegeben. Also war viel Wasser da. Und als diese Mädchen vorbeigingen, haben diese Wichtel in dem Käfig gewartet, bis sie gerade haarscharf hinter einer Pfütze standen. Und dann haben sie in diese Pfütze Kot, alles Mögliche, Steine, Stücke Holz, mit Wucht alle zusammengeschmissen, dass die Mädchen ganz schwarz wurden von oben bis unten von den Spritzern aus den Pfützen. Und die Affen, als die Mädchen davonliefen und schrien, ich war ganz schwarz, waren sie. Die Affen krümmten sich vor Vergnügen in ihre Ecke, wie die Mädchen davonliefen. Nun, ich sage, seit der Zeit glaube ich an die Persönlichkeit von Affen. Nun, ich glaube, dass Humor eine Rolle spielt bei der Persönlichkeit. Sie sehen, dass ich in Schwierigkeiten bin. Zu definieren, was eine Person ist, ist sehr schwer. Ich habe gesagt, ein souveräner Wille, ja. Ich habe gesagt, Humor, ja. Aber es gibt noch etwas, was eine Persönlichkeit ausmacht. Eine Persönlichkeit reflektiert über sich selbst. In dem Falle von einem Menschen reflektiert der Mensch über sich selbst und spricht darüber. Cogito, ergo sum, sagte Descartes. Und ich glaube, dass das ein sehr schönes Postulat ist. Also Humor, Wille und die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren. Nun, ich glaube, und Sie dürfen mir nicht böse sein, wenn ich das sage, ich glaube selber, dass Hunde das tun können. Sie können nicht reden. Und deshalb kann ich nicht behaupten. Und ich will auch nicht dogmatisch sein. Das sei fern von mir. Aber wir hatten als Kinder, als wir ganz klein waren, einen Schäferhund. Und dieser Schäferhund war eine Hündin. War sehr, sehr besorgt um uns Kinder. Hätte nie etwas erlaubt, was uns hätte passieren können. Also es war ein guter, lieber Hund. Als der Tag kam, dass der Hund sterben musste, der Hund hatte etwas mit dem Herzen, hatte Koronargefäßverengungen und hat oft große Schmerzen und hat versucht, hier die Schmerzen zu lösen. Als es in der Nacht merkte, dass es stirbt, stand es auf von dem Hundehaus ungefähr 50 Meter von unserem Haus und mit größter Mühe lief zur Tür und dieser Hund konnte die Türen öffnen. Die waren englische Türen und man brauchte nur darauf zu drücken, nicht wahr? Latches nennen wir das. Und konnte die Tür aufmachen und ist gestorben, gerade in dem Versuch, zum Vater zu kommen, als in der Not war. Und da ist der Hund gestorben. Nun, der Hund hat ganz bestimmt meinen Vater anerkannt als den obersten Hund, nicht wahr? Die Hunde sind solche Tiere, die leben eben in Rudeln. Und die Hunde sind treu, weil sie das tun. Und sie erkennen uns an als den obersten Hund. Und versuchte, ich meine das gar nicht böse, versuchte gerade in dieser kritischen Situation Hilfe zu bekommen. Offenbar hat es reflektiert. Jetzt geht es mir schlecht und ich muss die Hilfe haben. Nun, ich will nichts sagen und nichts Dogmatisches sagen, das sei ganz fern von mir. Aber ich habe Tiere mein Leben lang beobachtet und die Anzeichen sind da, unbedingt für Persönlichkeit, obwohl ein Hund nicht reden kann. Nun, der Mensch also profitiert von Erfahrung und reflektiert darüber, hat Humor und den freien Willen und deshalb sagen wir, dass der Mensch eine Persönlichkeit ist. Nun stelle ich Ihnen diese Frage. Wenn wir von Gott gemacht worden sind und wenn Sie etwas verstehen von dem genetischen Code, werden Sie nie in Darwins Irrtum hineinfallen, dass der Zufall die Sprache des genetischen Codes gebaut hat. Das ist gegen alle Informatik. Und die Wissenschaft ist dabei, heute das zu erkennen. Wenn Gott uns gemacht hat, und ich glaube, dass der zwingende Beweis dafür ist der genetische Code, dann muss man sagen, dass Gott eine Person gemacht hat, basiert auf dem genetischen Code. Wir sind eine Hybride zwischen Materie, Willen und Code. Nun, wenn Gott das gemacht hat, dass wir eine Person sind, überlegen Sie nur diesen einen Punkt. Könnte ich etwas machen, was höher ist als ich selbst? Man kann sagen, Wasser fließt den Berg freiwillig nicht hinauf. Wenn ich etwas mache, erschaffe, schöpfe, mache ich etwas, was tiefer ist als ich. Ich könnte zum Beispiel, Sie auch, wenn Sie die Kenntnisse hätten, Sie könnten, wollen wir sagen, ein Virus machen oder ein Bakterium. Das wäre möglich. Aber einen Engel könnten Sie nicht machen. Ein Engel wäre zu hoch für Sie, nicht wahr? Wir verstehen Engel nicht. Und was wir nicht verstehen, können wir nicht erschaffen. Deshalb sage ich, wenn Gott eine Person gemacht hat, könnte er selber nicht weniger sein als seine Schöpfung. Also ich bin seine Schöpfung. Ich bin in, also einigermaßen versehen mit einem Computer, der sich intelligent gebärdet. Ich bin sehr vorsichtig, was ich da sage, sonst will jemand zu mir nachher kommen und sagen, man ist arrogant und nicht wahr, eingebildet. Das will ich gar nicht sein. Wenn Gott uns so gemacht hat, dann muss er nach den Entropiegesetzen höher sein als das, was er gemacht hat. Ich kann etwas machen, was tiefer ist als ich, aber nicht was höher ist. Kann man nicht. Also deshalb sage ich, von mir aus glaube ich, dass die Tatsache, dass ich eine Persönlichkeit bin, ist eigentlich nach den Entropiegesetzen Beweis dafür, dass Gott mehr als eine Person ist. Nun, wenn ich sage mehr als eine Person, dann meine ich Superperson oder Überperson, wie Sie sich ausdrücken wollen. Das heißt dann, wenn Gott eine Superperson ist, dann wird er Willen haben. Da wird er reflektieren über sich selbst. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Er reflektiert über sich selbst, indem er sagt, ich bin heilig. und ihr sollt auch heilig sein. Ich bin rein und ihr sollt auch rein sein. Ich bin gerecht und ihr sollt auch gerecht sein. Du sollst deinen Nachbarn, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wie Gott uns auch geliebt hat, nach Johannes 3,16. Das zeigt, das sind alles Aussprüche, die zeigen, dass Gott, nach der Bibel auf alle Fälle zu urteilen, über sich selbst reflektiert. Und wenn er über sich selbst reflektiert, muss er natürlich, nach den Definitionen, die ich versucht habe, Ihnen zu geben, muss er eine Person sein. Er reflektiert über sich selbst und gibt uns die Anweisungen, die wir brauchen, dass wir ihn suchen und finden können. Nun, lasst uns das ein wenig liegen lassen, indem wir einfach zusammenfassen und sagen, er ist intelligent, er hat Bewusstsein und er ist wie wir ein Logos, weil er sich auch ausdrücken kann, indem er sagt, er reflektiere über sich selbst. Also der Logos hat uns gemacht, der Logos ist eine Person. Nun, die Frage ist die, wenn das der Fall ist, dass Gott nicht weniger sein kann als wir, wenn Gott eine Unterperson wäre, statt eine Überperson, dann wäre er natürlich weniger als wir, deshalb kein Gott, denn wir sind keine Götter in dem Sinn, dass wir allmächtig wären. Wenn das der Fall ist, stellt sich die Frage, was sucht man von Personen? Was suche ich von Ihnen? Was suchen Sie von mir? Ja, was suchen Sie von mir? Sie suchen eigentlich, mehr oder weniger, Kontakt mit mir zu bekommen. Und ich versuche, Kontakt mit Ihnen zu bekommen. Nun, eine Person ist nicht da, nur um zu resonieren in philosophischer Hinsicht. Nicht wahr? Sie sitzen alle da. Und ich kann resonieren und überlegen und argumentieren über Sie. Nicht wahr, wie die Philosophen das tun. Aber wissen Sie, so komme ich nicht weiter. Wenn ich weiterkommen will über Ihre Person, gibt es nur eine Methode. Dialog mit Ihnen führen. Irgendwie. Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Wissen Sie, es gibt sehr viele Philosophen und Nicht-Philosophen, die so tun, wie C.S. Lewis, mein Professor in Oxford, gesagt hat. Er sagt, wenn die Katze in dem Leinenschrank sitzt, wenn die Katze in dem Leinenschrank sitzt und die Tür zu ist, da hat die Katze schön weich und warm auf Mutters Bettsachen, nicht wahr, Bettlachen, Bettlachen. Nun, wenn die da sitzt, kann man argumentieren, bis die Kühe nach Hause kommen, wie die Engländer das sagen, ob die Katze drin ist oder nicht. Nicht wahr? Die Tür ist zu, die Katze ist verschwunden. Nun, vielleicht ist sie im Leinenschrank. Sie sitzt da, knurrt, nicht wahr, hat's gut. Aber wir können argumentieren und philosophieren stundenlang, ob die Katze drin ist oder nicht. Und so argumentieren viele Leute über Gott, ob er existiert oder nicht. Wie man argumentiert über die Katze, ob sie im Leinenschrank sitzt. Was für eine Methode gibt es, um ganz sicher zu sein, dass die Katze im Leinenschrank sitzt? Nun natürlich, hingehen, Tür öffnen, da ist Pussy, nicht wahr? Und sie rausholen und streichen und sagen, jetzt haben wir dich. Aber man muss, um eine Katze zu finden im Leinenschrank, hat philosophieren absolut keinen Sinn. Man muss hingehen und Kontakt mit einer Person aufnehmen und dann ist man ganz sicher. Nun, wie kommt es denn, wenn Gott ist, na bitte, ich bin nicht frivol hier, aber ich muss bei meinen Bildern bleiben. Wenn Gott so ist für uns wie die Katze im Leinenschrank, warum sitzen Sie da und argumentieren und kommen nie zu einem Schluss? Was soll man dazu sagen? Ich stelle Ihnen diese Frage. Wollen wir sagen, dass wir neue Nachbarn bekommen haben? Und ich denke nach einiger Zeit, die Amerikaner sind vorbildlich auf diesem Gebiet. Wissen Sie, was sie tun, wenn jemand hinzuzügelt? Wissen Sie, was die Amerikaner immer tun? Das erste Essen bringen sie ins Haus, weil die Frau eben das Haus einrichtet. Und sie ganz wildfremde Nachbarn sind auf uns zugeströmt, in Amerika, und haben uns das erste Essen gebracht. Das war sehr nett, nicht wahr? Und so haben wir dann gleich Kontakt miteinander bekommen. Da saßen wir nicht im Leinenschrank, nicht wahr, haben die Tür zugemacht und sie haben argumentiert, ob wir da seien oder nicht. Die sind gekommen, haben die Tür aufgemacht, hier ist das Essen. Nun, wollen wir sagen, ich will jetzt Kontakt aufnehmen in amerikanischem Sinn mit meinen neuen Nachbarn. Nun passen Sie aber sehr auf jetzt, was ich sage. Ich gehe zu meinem Nachbarn und der hat einen Garten geerbt, wie er ins Haus gekommen ist, mit wunderschönen roten Rosen. Ganz schöne. Und ich sage zu meiner Frau, wir gehen hin und besuchen die Nachbarn und erfahren, wie sie heißen. Und ich sage auch, ich könnte nicht hingehen ohne Blumen, sagt meine Frau. Ich vergesse das natürlich. Meine Frau sagt das. Ich sage, ja, hier die schönen Rosen in Ihrem Garten. Nicht wahr? Nehmen wir einige von denen mit, machen einen schönen Blumenstrauß und marschieren auf die Tür zu, nachdem wir einen reichlichen Strauß gepflückt haben im eigenen Garten. Und da klopfe ich und die Frau kommt sehr erstaunt an die Tür, erkennt ihre eigenen Rosen und guckt mich eisern an. Und ich sage, gnädige Frau, wir wollten so einen Antrittsbesuch machen und hier habe ich Ihnen einige schöne Rosen gebracht und die rote Farbe ist einfach um die rote Farbe Ihrer Nasenspitze. Antrittsbesuch machen und hier habe ich Ihnen einige schöne Rosen gebracht und die rote Farbe ist einfach um die rote Farbe Ihrer Nasenspitze gleich zu sein, nicht wahr, dass Sie eben die roten Rosen bekommen. Nun, wollen wir sagen, ich bin fähig, solche dumme Bemerkungen zu machen. Ich habe sehr oft dumme Bemerkungen gemacht, ohne es zu merken. Nun, die Frau, wie sie das sieht, erstens, dass sie ihre Rosen genommen haben, zweitens, dass ich die Farbe verglichen habe mit der Farbe ihrer Nasenspitze. Sie steht da. Was tut sie, wenn sie eine echte, ja, Nachbarin ist? Was tut sie? Ich meine, ist doch eine Frechheit, nicht wahr? Ist doch eine Frechheit. Ich meine, das ist ein Verstoß gegen Ihre Persönlichkeit. Sie sind souverän dort im Haus. Und ihr habt mich verstoßen gegen Ihre souveräne Souveränität. Ich meine, es ist doch unmöglich. Und niemand wird Kontakt aufnehmen mit so einem Nachbarn. Und mit Recht. Sehen Sie, ich habe nur auf sehr dumme Art und Weise klar machen wollen, dass um Kontakt aufzunehmen zwischen Persönlichkeiten, gibt es Regeln. Und die Regeln sind Respekt der Souveränität des Gegenübers. Und wenn man das nicht tut, den anderen respektieren in ihrer Souveränität, kommt man es nicht sehr weit in persönlichen Verhältnissen. Denn Persönlichkeit ist souverän. Und das ist, was der heutige Staat im Osten und Westen angefangen hat, gründlich zu vergessen. Und da sind alle Möglichkeiten eines friedlichen Zusammenlebens werden sie langsam unmöglich, weil wir souverän sind und souverän sein sollen und diese Souveränität gegenseitig nicht respektieren, verstoßen wir uns gegen die Gesetze, die Kontakt und Dialog mit Persönlichkeiten erlauben. Nun, ein Computer wäre nicht gestört, wenn der Computer Nachbar gewesen wäre, nicht solch dummes Zeug gemacht hätte, hätte der Computer einfach zur Kenntnis genommen und einfach weitergearbeitet. Was ist das nächste Problem? Hätte sich gar nicht gestört. Weil eben keine Persönlichkeit da ist. Intelligenz ist da. Aber die Souveränität der Persönlichkeit ist nicht da. Und deshalb keine Störung. Nun, Gott ist eine Person. Und er hat uns gezeigt, in unserem Verhältnis, in unserem gegenseitigen Verhältnis zueinander, was nötig ist, um Kontakt mit ihm aufzunehmen und Kontakt mit unseren Mitmenschen aufzunehmen. Er hat nämlich gesagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und das sind die Propheten. Und wenn Gott gesagt hat, in Bezug auf seine Souveränität, wenn Gott gesagt hat, um mitzuleben mit mir und mit den Mitmenschen, sind gewisse Regeln der Souveränität zu beachten. Wenn wir diese Regeln nicht beachten, dann wird weder Verkehr, Dialog zwischen uns Menschen sein und zwischen Menschen und Gott sein. Er hat gesagt zum Beispiel, dass wenn man Unzucht treibt, was wir heute nennen freien Sex, dass wenn wir das tun, dass wir uns versündigen gegen der Souveränität des Geschlechtspartners. Vielleicht will der Geschlechtspartner das, aber das will der Geschlechtspartner das, zeigt, dass der Geschlechtspartner nicht weiß, wie er gebaut ist. Denn eine Frau will nicht einfach Geschlecht haben. Sie will den Mann. Ganz und gar. Dem sie vertrauen kann und alles anvertrauen kann und mit ihm gehen kann. Der Mann zu oft will sie missbrauchen, nur mit Sex. Und das ist ein Übergriff auf ihre Souveränität, wie sie gebaut ist. Und wenn man das tut, versündigt man sich unter den Menschen. Und das Ergebnis ist, dass der Souverän, Gott, die Person, der uns zu unserem Wohl dieses Gesetz gegeben hat, dass wir uns versündigen gegen ihn. Und wenn eine Sünde ist zwischen zwei Personen, wie bei mir mit meiner Nachbarin, ist Kontakt und Dialog unmöglich. Darf ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen? Ich komme jetzt zurück zu unserem guten Schäferhund. Es war ein guter Hund, hieß Folly und hat uns Kinder sehr gehütet. Aber Folly, unsere Hündin, hatte eine große Schwäche, war sehr gut erzogen worden von meinem Vater. Man konnte die Hündin in der Küche lassen, mit einer großen englischen Schinkenkeule auf dem Tisch. Und hat nie angerührt. Stellen Sie sich vor, Schinken in einem Keule auf dem Tisch, hat nichts getan. Tat die Nase in die Luft, wusste, was da war, nichts gemacht. Aber eine Schwäche war unüberwindlich. Mutter hat den Hund, die Hündin, erzogen, auch diese Schwäche zu überwinden. Aber es gelang ihr nicht. Die Schwäche war die Couch in dem Hall. Also das ist der Flur, wo Parkett ist und wo man all die Feste gehalten hat bei uns im Haus. Und diese Couch war eine schöne, kostbare Couch. Und die Haare der Hündin waren sehr schädlich, nicht wahr? Man konnte die nicht rausbürsten aus der Couch. Und die Couch war der Hündin verboten, aber sie liebte diese Couch. Nun, wir hatten es so gemacht, dass, wenn wir weggingen, haben wir den Hund in die Küche eingesperrt. Und sie legte sich immerhin in eine Ecke, guckt uns an, da bleibe ich, bis sie wiederkommt. Kam furchtbar gern mit, aber war gehorsam. Nun, sie hat entdeckt, die Hündin, dass die Hintertreppe von der Küche direkt hinaufführte zu dem ersten Stockwerk, wo die Schlafzimmer waren und Badzimmer waren. Und dann kam die Haupttreppe vorne runter zu der Couch. Nun, der Hund, wir hatten das Tier immer eingeschlossen in der Küche. Und nächsten Morgen war immer die Couch voller Haare, aber der Hund war in der Küche. Nun, eines Tages sind wir weggegangen und mein Vater hat ein Bentley, davon muss ich auch reden heute Abend. Er hat ein Bentley, ein Auto, und es war ein sehr gutes Auto und hatte einen sehr schönen Auspuff. Also man konnte diesen Auspuff hören meilenweit. Es war für uns Kinder also gerade das, was das Herz eines Jungen erfreut. Nun, als wir am Abend zurückkamen, hatte dieser Hund sehr spitze Ohren und hörte das Auto von ferne. Schnell von der Couch im Flur, die Vordertreppe rauf, die Hintertreppe runter in die Küche und saß auf seinem Platz. Und als wir dann die Tür aufmachten, kam der Hund uns entgegen und begrüßte uns vorschriftmäßig. Das war sehr wichtig. Er hat uns immer sehr lieb begrüßt. Aber der Schwanz war zwischen den Beinen und kaum waren wir gekommen, legte er sich auf den Rücken und exponierte all die weichen Teile. Und das ist ein Zeichen der Ergebenheit in einem Hund. Ein Hund tut das dem Chef gegenüber, wenn es zeigen will, dass das Pecking Order, Sie wissen, was ein Pecking Order ist. Wer weiß nicht, was ein Pecking Order ist? Also gut, ich sage Ihnen, was ein Pecking Order ist, denn das müssen Sie wissen. Sie wissen die Hühner auf dem Hühnerhof. Es gibt ein Chefhuhn und dann gibt es zwei Chef, Sous-Chef, nicht wahr? Auf Schweiz, auf Schweizer, in der schweizerischen Sprache. Und dann gibt es einen Sous-Sous-Chef bis zu dem kleinsten Chef, nicht wahr? Die sind alle Chefs. Aber der oberste Chef darf den nächsten Chef picken, nicht wahr? Und der nächste Chef darf den dritten Chef picken. Aber das unterste Huhn darf niemanden picken, nicht wahr? Weil diese Ordnung so ist. Und das ist ganz streng. Sie haben es auch hier in der Schweiz mit den Kühen, nicht wahr? Es hat eine Leitkuh. Und wenn eine andere Kuh die Leitstellung einnimmt, dann gibt es Chaos, nicht wahr? Die Leitkuh muss zuerst kommen. Also diese Ordnung ist da und der Hund hatte das uns gegenüber. Nun legte sich gleich auf den Boden und zeigte die weichen Stellen und zeigten alle Zeichen der absoluten Ergebenheit und wollte sich freuen an uns und konnte es nicht. Sie können immer die Freude eines Hundes erkennen, nicht wahr? Ist ja schön, wie sie sich freuen, wenn der Herr wiederkommt. Aber der Hund versuchte krampfhaft sich zu freuen und konnte es nicht. Schwanz zwischen den Beinen. Da habe ich gesagt zu meinem Vater, geh du, guck mal nach der Couch, ob die Couch warm ist. Der Vater ging rein und siehe da, voller Haare und ganz warm. Nun, der Hund kam mit und winselte, hat ein schlechtes Gewissen. Aber sehen Sie, auch Tiere dieser Art, die sind Persönlichkeiten und die schließen sich unserer Persönlichkeit an. Aber wenn Sünde dazwischen kommt, können Sie sich anstrengen, wie Sie wollen. Und der Dialog ist nicht mehr da. Der Dialog ist nicht mehr da. Nun, wie ist es, wenn es einen Gott gibt? Wissen Sie, ich als Wissenschaftler glaube Folgendes. Wenn Sie von mir verlangen, dass ich an Gott glaube, kann ich das auf Befehl nicht. Wenn Sie von mir verlangen, dass ich daran glaube, dass Jonas den Walfisch schluckte, Sie sagen, Sie werden nur selig, wenn Sie daran glauben, und ganz fest im Herzen glauben, Sie müssen krampfhaft daran glauben, dass Jonas den Walfisch schluckte. Was würden Sie von mir sagen? Wenn ich lang genug in diesem Krampf lebe, werde ich schizophren, nicht wahr? Also nicht klinisch schizophren, nicht wahr? Aber meine ganze Einstellung im Leben ist schizophren. Und es sind sehr viele Leute, die versuchen, an Gott zu glauben und sind furchtbar fromm. Und sie räumen nie auf mit ihren Sünden und versuchen, Kontakt vorzutäuschen mit Gott. So sind sie wie unser Hund. Der Kontakt ist nicht da und sie versuchen mit dem Schwanz zu wedeln. Ich war, der Schwanz ist zwischen den Beinen, es geht nicht sehr gut. Und so sind sehr, sehr viele Menschen. Sie versuchen krampfhaft mit allen Mitteln an Gott zu glauben, wie ich glauben sollte, dass Jonas den Walfisch schluckte. Und sie können es nicht, weil sie nicht aufräumen wollen mit dem, was Gemeinschaft zwischen zwei Persönlichkeiten stört. nämlich Sünde gegen die Souveränität, der anderen Persönlichkeit. Und Gott ist der Souverän. Und er hat uns genau gesagt, was gehalten werden muss, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und er hat uns gesagt, dass das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, und dass auch alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch, das ist das Gesetz und die Propheten. Dieses Gesetz, was eine Zusammenfassung aller Gesetze ist, dieses Gesetz ist von mir und, liebe Dame, lieber Herr, nicht gehalten worden. Wir sind auf der Couch gewesen und wir leugnen es. Es gibt nur eine Möglichkeit, aufzuräumen mit der Übertretung des Gesetzes. Und die Bibel sagt, das Gesetz ist da, um unser Schulmeister zu sein, um uns zu Christus zu führen, weil wir so wenig von der Übertretung des Gesetzes hören heute, brauchen wir keinen Heiland. Was soll man Leuten Ware anbieten, die sie nicht brauchen? Und wir brauchen die Ware der Vergebung der Sünden nicht, wenn wir nicht Sünder sind. Weil wir die guten Gesetze Gottes relativisiert haben, brauchen wir nicht den Tod des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha nicht, um uns zu befreien von der Macht der Sünde. Und deshalb versuchen wir, Freude vorzutäuschen über Gott und unseren christlichen Glauben mit dem bösen Gewissen zur gleichen Zeit, dass wir nicht gereinigt haben durch die Vergebung der Sünden. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinigkeit. So ist das. Nun, ich erzähle Ihnen zum Schluss, weil die Zeit um ist, noch etwas anderes über mich persönlich, was ich nie vergessen habe. Wir sind, wie gesagt, auf diesem Gut in England mit meinen Geschwistern. Ich hatte einen Bruder, der jetzt gestorben ist, und 3 Schwestern, die älter sind, die noch leben, und Vater und Mutter. Und Vater hatte eine Schwäche. Und seine Schwäche, mein Vater war ein sehr gerechter Mann, ein Farmer, sehr hart, aber sehr vernünftig. Und er hatte gerade in den schlimmen Jahren, 1929, 1930, ich sage Ihnen nicht mehr, sonst fangen Sie an, mit Ihrem Computer mein Alter auszurechnen, nicht wahr? Und das tun die Damen sehr gern. Nun, aber das mache ich Ihnen die Freude nicht heute Abend. Wir müssen an was anderes denken. Er kaufte ihn gerade in den Jahren. Wir haben ihm gesagt, er soll es tun, er soll es tun, er soll es tun. Jemand hat ihm ein Bentley angeboten. Und das waren 3 Liter. Ein Bentley. Stellen Sie sich vor. Wunderbar. Und er machte sehr viel Lärm, wie ich Ihnen gesagt habe, und war gesund, durch und durch der Motor. Mein Bruder und ich haben sich sehr für dieses Auto interessiert. Und eines Abends, als mein Vater nicht guckte, sind wir in die Garage gegangen. Und das Ding hatte eine Batterie, so groß draußen, nicht wahr? 12 Volt. Und einen riesigen Anlasser. Das war ein Motor wie ein Diesel. Und wir haben das Ding angelassen. Zu erfahren, wie es hatte, 2 Magnetos, 8 Zündkerzen für 4 Zylinder und 16 Ventile. Stellen Sie sich das vor. Also ein Ding, wunderbar. Nun, wir haben das so oft angelassen, Sie können sich denken, so einen Motor umzudrehen, brauchte sehr viel Kraft. Wir haben es vielleicht 20 Mal angelassen und dann auf einmal drückten wir und es machte, war fertig, ging nicht weiter. Da haben wir gedacht, es sei Zeit, den Rückzug anzutreten, nicht wahr? Und wir sind ins Haus gegangen und am nächsten Morgen ging mein Vater sehr eilig in die Garage, um das Auto rauszunehmen. Nichts mehr. Er kam ins Haus und mein Vater hatte rote Haare, nicht wahr?
Er hat einen roten Schnurrbart. Man sah von den heißen Worten, die aus seinem Mund kamen. Und er hat uns ausgeschimpft. Denn er hat nicht gefragt, wer es getan hat. Er wusste, wer es getan hat. Und dann hat er ein Hängeschloss neben dem anderen Schloss an die Tür getan, um sicher zu sein. Er glaubte wie Stalin und Lenin, dass Kontrolle besser ist als Glaube, nicht wahr? Und er hat das dann dran gehängt. Aber eines Abends, als er drin saß, bei der Zeitung, da schlich mein Bruder auf mich zu und sagte, es ist offen. Ich sagte nicht so laut und nicht beide auf einmal. Er sagte, in 10 Minuten draußen. In 10 Minuten trafen wir uns und tatsächlich, Hängeschloss war offen. Da gingen wir rein und wir sagten, diesmal machen wir es nicht gleich. Wir fahren das Ding raus, dass die Lichtmaschine die Batterie auflädt. Und dann wird uns niemand das entdecken. Also fuhren wir. Wir waren ja 10 oder 11 Jahre alt und das Auto war groß und wir brauchten 2 Kissen, um überhaupt durch das Steuerrad zu gucken. So fuhren wir rückwärts raus mit diesem Auto und drehten im Hof herum und dann fuhren auf die Hauptstraße. 10 oder 11 Jahre alt mit 2 Kissen und gucken gerade durch das Steuerrad. Und dann peilten wir auf den Bahnhof, denn der Bahnhof hatte einen großen runden Platz. Und das war eine wunderbare Rennbahn. Und so übten wir dann, oh weh, die Gänge waren nicht synchronisiert. Wir übten dann das Schalten, nicht wahr? Auf und ab, 4 Gänge vorwärts und rückwärts, auf und ab. Und wir gingen um den Bahnhof, oh, 20 Mal. Aber dann, Mr. James, der Bahnhofvorstand, saß in seinem Büro. Und er hatte ein Telefon. Und mein Vater hatte auch ein Telefon. Da haben wir gedacht, es sei Zeit, wiederum den Rückzug anzutreten. Und so sausten wir zurück, kamen ins Haus, schloss die Garage zu. Alles war tadellos. Batterie war nicht kaputt. Der Motor war schon heiß. Aber niemand hat was gemerkt. Wir gingen dann die hintere Treppe, die bewusste hintere Treppe hoch, ins Schlafzimmer. Wir gingen nicht ins Esszimmer. Nach 10 Minuten hat meine Mutter hochgerufen, es ist Zeit, time for supper, Zeit zum Abendbrot. Und da haben wir runtergerufen, wir kommen nicht heute Abend, wir haben keinen Hunger. Wir waren nicht sicher, ob mein Vater es wusste. Denn ein Telefon, die Botschaft kann man bekanntlich nicht sehen. Mein Vater sagte nichts, nur wurde sein Zorn immer größer mit der Zeit. Und er sagte nichts, also war besser, ihm gleich zu sagen, wenn man sagen musste. Denn wenn man es in 4 Wochen sagte, dann war es, also sein Gedächtnis war gut. Nun, am nächsten Morgen kamen wir runter für Bacon and Eggs. Aber wissen Sie, die runterzuwürgen und Vaters Auge haben wir nicht getroffen. Er teilte aus als mein Vater, wie es immer tut in England. Aber ihn sehen, das war eine Qual. Aus dem Esszimmer raus und weg zur Schule. Und als der Zug kam, uns wegzunehmen zur Schule, waren wir froh. Mittagessen, wir kamen nach Hause, Mittagessen, genau das Gleiche. Und es ging eine Woche lang. Wissen Sie, es war eine Qual, ihn zu sehen, denn wir waren nicht ganz sicher, ob es wusste. Und wenn es wusste, wie. Und auch wenn es nicht wusste, auch weh, denn wir hatten gar keine Beziehung mehr zu ihm. Er war unser Feind. Nun, nach einer Woche haben wir Kriegsrat gehalten, mein guter Bruder und ich. Wir haben gesagt, du, das geht nicht weiter. Das ist schrecklich. Zu Hause ist nicht mehr zu Hause. Wir haben keine Beziehungen. Wir haben Angst auch vor Mutter, denn sie steht sicher zu Vater. Da hat mein Bruder gesagt, ja, was machen wir? Und er sagte, wir müssen zu ihm gehen. Na, ich sagte, aber nicht, wenn Mutter da ist. Er sagte, nein, nicht, wenn Mutter da ist. Ich sagte, auch wenn die Schwestern da sind, auch nicht. Denn meine Schwestern waren Eltern, nicht wahr? Sie waren, wie wir sagen, bossig, nicht wahr? Sie haben über uns geherrscht. Und das haben wir nicht gern gehabt. Also wir sagen, wenn er allein ist. Und allein wurde am Freitag, wo meine Mutter einkaufen ging. Und Als mein Vater dann allein da war, gingen wir rein mit Händen auf dem Rücken, sehr demütig. Und er las in seiner Zeitung und wir sagten, Pop, wir nannten ihn Pop, wir möchten mit dir reden. Na, er sagt, es ist lange Zeit, seit ihr mit mir geredet habt. Er weiß sicher etwas. Was ist es? Ja, Vater, hast du nicht gesagt, dass wir nicht in die Garage sollten? Ja, sagt er, das habe ich gesagt, das wisst ihr auch. Warum fragt ihr mich? Wir sind in deine Garage gegangen. Oh, da war mein Vater sehr schnell zornig. Was habt ihr gemacht? Habt ihr wiederum die Batterie kaputt gemacht? Nein, Vater, die Batterie haben wir nicht kaputt gemacht. Die Batterie ist in Ordnung. Was habt ihr denn getan? Wir haben den Motor angelassen. Und was noch? Wir sind rausgefahren. Was? In den Hof? Ja. Mit meinem neuen Auto? Ja. Und da stand er auf. Und er hatte über der Tür eine Reitpeitsche. Was wir nennen den Hunting Crop. Und mein Vater ist sehr gern auf die Jagd gegangen und ist sehr gern geritten. Und er hatte diese Dinge, nicht wahr, diese Peitschen, um die Hunde in Ordnung zu halten. Und da hatte er das über der Tür. Und er griff zu dieser Reitpeitsche. Und er war wütend. Und er hat gesagt, was habt ihr noch gemacht? Ja, wir sind auf die Hauptstraße gefahren. Habt ihr jemanden überfahren? Nein, das haben wir nicht getan, Vater. Was habt ihr noch getan? Ja, wir sind um den Bahnhofplatz rumgefahren. Wie oft? Oh, Vater, das weiß ich, wissen wir wirklich nicht, aber sehr oft. Hat euch jemand gesehen? Hat euch die Polizei gesehen? So viel wir wissen nicht. So, sagt er, was soll ich tun? Sagt er. Da haben wir gesagt, gib uns bitte die Strafe, dass die Sache erledigt wird. Und er griff dann nach der Reitpeitsche und bereitete sich vor. Und wir waren schon weinend in dem Stadium. Dann hat er sich überlegt und hat gesagt, nein, zum ersten Mal seid ihr kleine Männer. Zum ersten Mal seid ihr ehrlich. Zum ersten Mal seht ihr ein. Ihr habt euch selber gestraft. Was soll ich euch strafen? Und ich werde es nie vergessen, der nahm mich auf den Schoß zuerst, gab einen Kuss und sagt, mein Bub, es ist in Ordnung, tu es nicht wieder. Und das tat er mit seinem Bruder, mit meinem Bruder. Bub, es ist in Ordnung, tu es nicht wieder. Und wir haben es nie wieder getan. Nun, liebe Freunde, als das geschah, als die Frage der Sünde zwischen zwei Persönlichkeiten geregelt war, was trat ein? Wir konnten ihm ins Gesicht gucken. Wir haben zum ersten Mal seine Augen wieder gesehen. Wir haben zum ersten Mal ihn nicht meiden müssen, jede Stunde, wo wir zu Hause waren. Wie viele Leute sind es, die den Namen Jesu hier meiden? Es wird ihnen heiß unter dem Kragen, wenn man seinen Namen nennt. Oh, das ist unangenehm. Wissen Sie, wenn es Ihnen unangenehm ist, heißt das, dass etwas ist zwischen Ihnen und ihm, wovon Sie vielleicht nichts wissen. Aber vielleicht ist etwas da. Es muss etwas da sein. Denn er liebt uns, wie mein Vater uns geliebt hat. Nur ist die Liebe vergeblich, wenn ungesühnte Sünde zwischen uns ist. Und deshalb heißt es, so du mit deinem Munde bekennst, so wirst du selig. So wir unsere Sünden bekennen, so wird er uns unsere Sünden vergeben. So wir im Herzen glauben, so sind wir gerecht. Glauben heißt Vertrauen. Und wir mussten Vertrauen haben zu unserem Vater, dass er gerecht ist. Auch wenn er strafen konnte, um zu ihm zu gehen. Und es sind so viele von uns, die nicht überlegen, dass Jesus Christus, die Person, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Und er hat seine Menschheit nie abgelegt. Jesus ist Mensch geworden vor 2000 Jahren, aber Jesus ist Mensch geblieben. Denn er wird erkannt in der Offenbarung Johannes, in der Herrlichkeit, an seinen Händen, an seiner Seite und an seinen Füßen. Sein Leib ist schon transzendent, das weiß ich. Sein körperlicher, sein materieller Leib ist verschlungen worden von der Ewigkeit, von der Transzendenz, das ist mir ganz klar. Aber er behielt seinen Auferstehungsleib als Mensch. Und wenn ich ankomme im Himmel und zu meinem Heiland gehe, ist er nicht ein fremder Gott, der keine Person ist. Er ist der Herr Jesus selber, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wenn ich jetzt hier auf Erden meinen Frieden mit ihm schließe, dann kann ich ihm in die Augen schauen. Da weiß ich an der Gemeinschaft mit ihm, jetzt in diesem Leben und dann in der Herrlichkeit, dass alle meine Sünden gesühnt wurden am Kreuz. Und er hat mir sozusagen den Kuss auf die Stirn gegeben. Mein Sohn, es ist vergeben. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinigkeit. Nun, liebe Freunde, darf ich Sie sehr herzlich und persönlich bitten, und hiermit mache ich Schluss. Haben Sie den Kuss der Versöhnung? Sie können ihn haben, wenn Sie den Mut bekommen, zu ihm zu gehen, wie wir zum Vater gegangen sind. Wir sehen ein, dass es nicht richtig war, dass es gefährlich ist, dass wir die Menschheit zerstören mit unseren Sünden. Wir bitten um Vergebung. Du hast uns unsere Sünden bezahlt am Kreuz. Jetzt lass das gültig werden für mich, indem ich darum bitte und du mir gibst. Wer da bittet, der wird empfangen. Auch die Vergebung der Sünden. Nun, das geschieht im eigenen Herzen. Das geschieht nicht in der Taufe. Als Kleinkind. Das geschieht im Herzen, wie das Herz zu der Person steht. Das entscheidet, ob ein Dialog ist zwischen zwei Personen. Und ich habe jetzt vor 40 und mehr Jahren angefangen, diesen Dialog mit dem Herrn Jesus zu führen, in der Vergebung der Sünden. Sie können das anfangen heute Abend. In der Stille Ihres Herzens, jetzt wo Sie sitzen, oder zu Hause, gehen Sie auf Ihre Knie. Und tun Sie es. Wenn Sie Mann und Frau sind, tun Sie es zusammen. Und dann wird der persönliche Gott Realität und Wirklichkeit werden für Sie.